Gerade bei den Themen, die uns eigentlich allen sonnenklar sind, lohnt es sich manchmal, ganz naiv an die Sache ranzugehen. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und überlege heute mal ganz für mich, was es eigentlich mit der Meditation auf sich hat. Meditation, das wisst ihr natürlich, ist ein zentraler Bestandteil des Yoga. Auch Hatha Yoga wird gerne mit Meditation kombiniert. Hier fließt das System des Hatha Yogas in das Yoga von Patanjali ein. Und auch ich erkläre vielleicht ganz kurz, was Yoga nach Patanjali bedeutet. Denn der Begriff Meditation hat natürlich in den letzten 2500 Jahren jede Menge Formen, Schulen und Traditionen geprägt. Nach Patanjali bedeutet Meditation ein Prozess, der mit dem Zurückziehen der Sinne, auf Sanskrit Pratyahara, dem Konzentrieren der Sinne auf eine Sache, wie zum Beispiel auf den Atem oder ein Mantra, Dharana, schließlich dem Zustand, in dem die Gedanken zur Stille kommen, Dhyana, und als Krönung Samadhi, der tiefen Form der Versenkung, beschrieben werden kann. Dieses Zustillekommen der Gedanken ist für den alten Weisen Patanjali, den Verfasser der Yoga Sutra, so wesentlich, dass er Yoga bereits ganz am Anfang des achtgliedrigen Weges so definiert. Yoga ist das Zuruhekommen der Gedanken im Geist. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Soweit die klassische Definition von Meditation nach Patanjali. Aber was hat es eigentlich heute für uns zu bedeuten? In meinem Yoga-ABC habe ich mir dazu Gedanken gemacht. Da schwimmen also diese beiden jungen Fische und zufällig begegnen sie einem älteren Fisch, der ihnen entgegenkommt. Er nickt ihnen zu und sagt, Morgen Jungs, wie ist das Wasser? Die jungen Fische schwimmen beide weiter und irgendwann sieht der eine hinüber zum anderen und fragt, was zum Teufel ist Wasser? Mit dieser Geschichte beginnt der Schriftsteller David Foster Wallace seinen legendären Vortrag darüber, dass oft die wichtigsten Umstände im Leben eines Erwachsenen am schwierigsten zu erkennen sind. Das Leben eines Erwachsenen besteht aus Langeweile, Routine und frustrierender Belanglosigkeit. Aufstehen, duschen, arbeiten, einkaufen, in der Schlange vor der Kasse stehen, den Einkaufswagen mit dem einen hartnäckig nach links rotierenden Rad zum Auto schieben, nach Hause fahren, im Stau stehen, essen, Fernsehen, früh schlafen gehen, früh aufstehen, im Stau stehen, wichtig herumstehen und so weiter. In diesem endlosen Strom an Ödnis verbirgt sich aber eine ziemlich fantastische Möglichkeit. Denn genau hier können wir entscheiden, was wir denken wollen. Zeit zum Denken haben wir schließlich in all den Warteschlangen. Sehr viel Fantasie entwickeln wir allerdings nicht dabei. Wir denken eigentlich schon immer, dass alles, was passiert, eine Zumutung ist. Eine direkte Beleidigung, ein Angriff auf unsere Person. Wie aber wäre es, sich stattdessen vorzustellen, dass diese Kuh, die vor uns ihre Kinder anschreit, gerade von einer Doppelschicht im Krankenhaus kommt und vielleicht genau diejenige ist, die den Angehörigen einer Patientin heimlich in deren Zimmer schmuggelt, obwohl die Besuchszeiten längst vorbei sind. Nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich. Wenn wir automatisch zu wissen glauben, was die Realität und was wichtig ist, nehmen wir uns die Möglichkeit, die Wirklichkeit unter anderen, weniger herabziehenden Vorzeichen zu sehen. Wenn wir lernen würden zu denken und unsere Aufmerksamkeit auf das, was nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, zu lenken, läge es tatsächlich in unserer Macht, einen überfüllten, muffigen Supermarkt als Ort der Liebe, der Gemeinschaft, der Einheit aller Dinge und Wesen zu betrachten. Möglicherweise ist das eine Illusion, aber wichtig ist, dass wir die Macht haben, zu entscheiden, wie wir die Dinge sehen wollen, was eine Bedeutung hat und was weniger Bedeutung hat. Das ist Freiheit. Es geht hier nicht um Religion, um Dogma oder Moral oder um großspurige Fragen nach Spiritualität oder dem Leben nach dem Tod. Es geht um das Leben vor dem Tod. Sagt Wallace, sagt auch Patanjali, der große Yoga-Philosoph, der schon vor über 2000 Jahren genau untersuchte, wie wir unseren Geist durch Meditation beeinflussen können. Denn Meditation funktioniert sehr einfach. Je genauer wir den Bewegungen unserer Gedanken folgen, desto klarer werden wir Muster erkennen und desto bessere Chancen haben wir, mal einen neuen Gedanken in den Ring zu werfen. Eigentlich gibt es nur drei Regeln, die man einhalten muss, um zu meditieren. Erstens, finde einen Sitz. Zweitens, sitz still. Drittens, gib Ruhe, konzentrier dich. Am besten sitzt man im Schneidersitz auf dem Boden, das Becken leicht erhöht auf einer zusammengefalteten Decke, einem Yoga-Block oder, falls du sowas noch zu Hause hast, einem Telefonbuch. Natürlich geht auch ein Stuhl, Hauptsache, du hast die Wirbelsäule schön aufrecht. Sobald man einigermaßen bequem sitzt, sollte man sich nicht mehr bewegen, auch nicht zwischendurch schnell mal eine SMS tippen. Dann kommt der schwierigste Teil, die Konzentration. Du könntest jetzt übrigens, bevor ich hier weiter lang rede, eine Atemmeditation mit Anna Trökes machen bei uns bei Yoga Easy und mal selber sehen, wie dir das gefällt. Atemmeditationen werden sehr gerne gemacht. Du richtest dabei deine Aufmerksamkeit gesammelt auf den Atem, beobachtest jeden Atemzug mit höchstem Interesse, ohne dass ein Gedanke dazwischen krätscht. Sobald Gedanken nach vorne drängeln, und das wird in jedem Fall passieren, lenkt man seine Aufmerksamkeit zurück zum Ausgangspunkt und betrachtet einfach wieder seine Atmung, als wäre nichts gewesen. Alternativ kann man das auch mit einem Mantra versuchen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ganz oft kommt es einem wie eine Sisyphus-Arbeit vor. Kein Wunder, dass viele Leute sagen, Meditation mag ich nicht. Die meisten schlafen dabei ein und der Rest denkt an Sex. Dabei winkt eine große Belohnung. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit könnte man ein 300 Seiten langes Buch an einem Nachmittag lesen. Und wer schon etwas länger dabei ist, erwirbt sich sogar die Fähigkeit, die Gedanken seines Gegenübers zu erfassen. Kein Wunder also, dass sich Manager für Meditation interessieren. Darin ist nichts falsch, aber tatsächlich geht es um mehr. Um zu beweisen, dass eine bestimmte Form der Meditation sogar Mitgefühl und Güte trainiert, haben 16 tibetische Mönche an der Universität von Wisconsin in Madison eine Kernspintomographie über sich ergehen lassen. Diese Scans zeigten dabei deutlich mehr Aktivität in den Gehirnregionen des limbischen Systems, die für Emotionen zuständig sind. Allerdings erst ab, kleiner Spoiler, 10.000 Stunden Meditationspraxis. Manchmal denke ich mir, dass es mir gar nicht recht ist, Abstand zu meinen Gedanken herzustellen und sie aus der Ferne zu beobachten. Ich kann sie zwar tatsächlich besser identifizieren von meinem kleinen Hochsitz aus, es sind ja doch meist immer dieselben, aber selbst wenn Patanjali im letzten Kapitel den Mund ziemlich voll nimmt und dem Übenden verspricht, es entsteht ein Zustand des Geistes voller Klarheit, der alles in jedem Augenblick einschließt. Er gleicht einem Regenschauer aus purer Klarheit. Sind mir manchmal bewegte Sommertage lieber. Ein Riesenthema Meditation. Jetzt ist es natürlich an dir, eigene Erfahrungen zu sammeln. Ich empfehle dir unser Basis-Meditationsprogramm von Anna Trökes. Es ist für AnfängerInnen sehr gut geeignet und du findest es wie auch all unsere Meditationsvideos bei yogaeasy.de. In der Vergangenheit habe ich übrigens im Podcast mit dem Sozialpsychologen Dr. Simon Schindler gesprochen, und zwar über seine Studie zu potenziellen negativen Effekten von Meditation. Ging auch durch die Presse, hieß, ist Meditation unmoralisch? Und demnächst spreche ich mit Professor Jochen Gebauer vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung darüber, ob Meditation narzisstisch macht. Am besten abonnierst du diesen Podcast, um diese Folge nicht zu verpassen. Danke, dass du unseren Podcast Besser Leben mit Yoga hörst. Abonniere ihn, wie gesagt, damit du nichts verpasst. Und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.